Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
Hallo, guten Morgen, Michael.
Hallo Adam, guten Morgen. Hallo. Wir können ja doch nicht voneinander lassen. Also, du hattest die Idee, dass wir uns noch um die Umlaute kümmern und kamst mit dem Vorschlag Ä wie Ägypten. Und ich dachte erst, was ist in ihn gefahren, weil Ägypten ja tatsächlich nicht so ganz auf dem Weg liegt. Aber heute Nacht sind mir noch ein paar Sachen eingefallen, die, also erstmal die Gans von Kairo von Mozart.
Ja, die
dann die erste Oper, die im neuen Konzerthaus von Kairo aufgeführt wurde, das war in den 80er Jahren und ich habe eine Aufnahme davon, ist Così fan tutte auf Ägyptisch, also Arabisch. Und dann gibt es eine ganz tolle junge Sopranistin, mit der du schon gearbeitet hast, und das ist Fatma Said und die kommt auch aus Ägypten.
Ja. Aber gut, aber für mich ist Ägypten die Uraufführung der Aida natürlich.
Oh ja.
In Kairo, ja. Aber ich habe es einen ganz anderen Grund, weil wir waren damals vor 10 Jahren in Ägypten, das habe ich auch die Reise gemacht auf dem Nil von Kairo bis zum Aswan-Damm. Wir waren in Luxor und wir waren im ägyptischen Museum von Kairo. Und da habe ich alte Bilder gesehen mit Instrumenten. Da gibt es sogar ein Bild, wo man denkt, also man weiß nicht so ganz genau, dass es sogar so einen Dirigenten gibt, der das alles koordiniert, was die anderen spielen. Und das ist was Faszinierendes, dass so weit wir zurückdenken können, Musik und Musikgruppen gegeben hat, und das ist für mich wichtig in Ägypten.
Hast du diese Instrumente mal irgendwie erklingen hören oder hast du dich mal mit ägyptischer Musik befasst sonst?
Nein, also es werden natürlich einige nachgebaut, aber es ist natürlich interessant, weil Instrumente, so viel ich weiß, sind nicht übrig geblieben. In manchen Gräbern hat man was gefunden, aber man weiß es nicht ganz genau. Aber was man weiß, das sind diese Fresken und diese Bilder. Mhm. Und da kann man schon sehr, sehr viel wissen. Aber wir hatten einen sehr interessanten Fremdenführer dort und da habe ich nachher auch noch nachgelesen. Die meisten sind solche Zupfinstrumente, also Harfen und Lauten, die man da so genau zu wissen glaubt, wie die Saiten waren, und dass es auch dort schon die Dreiklänge gegeben hat. Das heißt also, der Dreiklang ist quasi ein Urgesetz der Musik. Und bei den anderen Instrumenten natürlich, es gibt auch Blasinstrumente, da hat man versucht, die Löcher zu zählen. Aber die meisten Informationen hat man eben von den Abbildungen der Harfen.
Ja, und das Ganze ist ja, ich weiß nicht, locker 1000 Jahre vor Pythagoras noch, ne? Also das ist ja eine wirklich...
Das ist sehr lange her.
Ja.
Aber es ist dann auch witzig, und dass wir damals in der Schule immer gelernt haben, Ägypten ist die Wiege der Menschheit, weil wir natürlich überhaupt nicht von den anderen Kulturen gelernt haben. Das war damals für uns nichts, also von der asiatischen, ich glaube, die chinesische Musik ist noch älter als die ägyptische, aber die hat nicht existiert. In der Perspektive von Europa, also von dem weißen Mannes, wir haben damals auch gesagt, die Entdeckung von Amerika hat es gegeben oder die Entdeckung von Australien, und alles, was davor war, das hat uns nicht interessiert, oder das waren höchstens die Barbaren. Also dass die asiatische Kultur, fernöstliche Kultur ist noch älter als die ägyptische, das haben wir damals ganz einfach nicht gewusst.
Es gibt ja ein paar Instrumente, die dann übergegangen sind auch in die westliche Kultur, also diese mehr oder weniger Harfeninstrumente. Dann gibt es, glaube ich, sowas wie so eine doppelläufige Klarinette, also ein Blatt, Rohrblattinstrument.
Ja, das nennt man Klarinette, man weiß es nicht genau. Also anscheinend ist das Mundstück, sieht man natürlich nicht so genau, dass ein Doppelrohr oder ein einfaches Rohr war, aber man nennt das Klarinette. Und das würde bedeuten, dass Klarinette das älteste Blasinstrument ist. Ich weiß es nicht, ich will auch jetzt diese Diskussion zwischen Klarinettisten und Oboisten entscheiden, aber das ist schon, Klarinette hat eine ganz große Vergangenheit. Ja. Und auch eine Zukunft, bitte
nicht. Harfe und Zither sind ja schon in der Bibel besprochen worden, aber interessant finde ich diesen Link, sagen wir mal ganz grob, nicht unbedingt Ägypten, aber zwischen der arabischen und der westlicher orientierten Welt. Wenn du guckst, das ging ja irgendwann über diese Einflugschneise Spanien. Also dass irgendwann die Mauren, genau, die Mauren kamen so vom Süden und haben ja Sachen mitgebracht, die lustigerweise, was heißt lustigerweise, hochinteressanterweise in Spanien ja nie ganz verschwunden sind. Wenn man sich Flamenco anguckt, auch wenn man sich die Intonation anguckt, die Ägypter haben, ich habe es nachgelesen heute Morgen, eine Oktave, die eingeteilt ist, aber eben nicht in 12, sondern in 24 Vierteltöne. Und das ist für sie ganz normal. Die hören also im Endeffekt viel feiner ihre einzelnen Töne heraus. Und solche Feinheiten, solche Blue-Note-Elemente haben sich ja dann irgendwann über Spanien dann auch nach Europa bewegt. Und das schönste Missverständnis finde ich immer noch den Namen dieser Bauchgitarre, die eben Laute nicht deshalb heißt, weil sie das Gegenteil von leise ist, sondern weil sie aus dem arabischen Al-Ud kommt. Und solche Sachen finde ich wunderbar, dass man eigentlich sich in seiner eigenen Kultur so herrlich sicher fühlt, um dann festzustellen, verdammt, das kommt alles irgendwo ganz anders her.
Ja gut, also die maurische Kultur von Spanien ist natürlich entsprechend die ganze christliche Kultur damals beeinflusst. Das war natürlich auch sehr wichtig. Aber diese Instrumente, es ist interessant zu sehen, dass diese Instrumente überall gegeben hat und die waren ähnlich. Die Laute hat es auch in China gegeben, wo die Chinesen von den Ägyptern nichts gewusst haben und die Ägypter voneinander nicht. Also diese Instrumente, die ursprünglichen Instrumente haben sich entwickelt, ohne die Entwicklung voneinander beeinflusst zu haben und trotzdem in die gleiche Richtung. Das ist irgendwo faszinierend. Musik ist die ewige irgendwie.
Ja, und du hast dann höchstens, gut, es gibt dann noch Rhythmusinstrumente, die dürften im Endeffekt die ersten gewesen sein, die da waren, dass man irgendwie auf Knochen oder Äste oder Steine geschlagen hat und je früher eine Zivilisation oder eine Kultur zu sich selbst gefunden hat, desto früher haben sie dann irgendwann dieses rein rhythmische Element noch ergänzt oder vielleicht auch
überwunden. Ja, am Anfang war der Rhythmus, wie das so schön heißt bei uns. Das ist, die Schlaginstrumente waren wahrscheinlich die ältesten. Ja. In Ägypten soll man auch sogar geklatscht haben. Das war so, Klatschen war so ein Instrument von einem Orchester, wenn du so willst. Ah. Wenn sie zusammengespielt haben, haben einige geklatscht.
Also nicht im Sinne von Applaus, sondern von
Nein. Also gut, man denkt das so, man hat nur diese Bilder als Quelle und die kann man unterschiedlich interpretieren und das ist auch gut so, dass wir das unterschiedlich interpretieren. Es ist letzten Endes auch nicht so wichtig, was damals war, sondern was wir uns dabei vorstellen.
Aber
da bin ich mehr ein Künstler als ein Historiker.
Aber das Klatschen als Bestandteil der Musik, als Element der Musik, hast du ja massiv dann wieder bei, ich weiß nicht, bei Queen, im Hard Rock, bei den Les Humphrey Singers oder irgendwo. Das ist ja in der Jazz-Pop-Rockmusik eigentlich ein Element. Das kommt ja
natürlich
vor.
Natürlich, also der Rhythmus ist der wichtigste. Der Rhythmus kriegt noch eine stärkere Bedeutung. Diese Schlaginstrumente sind nie richtig verschwunden, aber es gab Zeiten, wo sie weniger entscheidend waren. Also in einer Bach-Kantate gibt es weniger Schlagzeug.
Das stimmt. Und geklatscht wird auch selten, ja.
Aber der Bach ist auch teilweise motorisch, dass sie diese Einheit der Musik durch den Rhythmus und das Halten des Tempos hat es auch damals gegeben. Dazu braucht man keine Schlaginstrumente. Aber Schlaginstrument ist natürlich ein eigenes Thema, weil es gibt keine anderen Instrumente, die so verändert haben und die so viel in Veränderung sind. Schlagzeuger heute noch erfinden neue Instrumente oder basteln ihre Instrumente selbst. Das ist eine viel lebendigere Entwicklung als bei Geigen oder anderen Instrumenten.
Ja, die reisen durch die Welt und es gibt den Alexei Gerasimes, der im Juni eigentlich mit uns ein Schlagzeugkonzert uraufführen soll, das wird wahrscheinlich, wir sagen mal vorsichtig, verschoben, der sollte dafür weltweit, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Müll einsammeln. Also es ging darum, dass er alle möglichen weggeworfenen Materialien nimmt Und er sammelt sowieso in jedem Land, in dem er ist, und der ist weltweit unterwegs, sammelt er interessante Instrumente und dann merkt man plötzlich die feinen Unterschiede zwischen einer türkischen Trommel und einer Tambura und wie das sich irgendwo alles in Indien zuerst gefunden hat. Das ist sehr, sehr anrührend und es ist ja interessant, dass das Publikum eigentlich bei diesen sehr rhythmisch betonten zeitgenössischen Konzertwerken, also für Schlagzeug und Orchester, eigentlich auch immer mit einer gewissen Naivität rangehen muss, weil sie alle keine Ahnung haben von diesen Instrumenten und dann aber mit einer großen Begeisterung am Ende rauskommt.
Na gut, das ist die Aufgabe von jedem Künstler. Aber Schlagzeug haben eine eigene Welt und das ist auch gut so. Es hat, da bin ich im Einzelnen, erinnere ich mich jetzt nicht, aber im 19. Jahrhundert hat eine große Diskussion über die Schlagzeuger gegeben, ob man überhaupt Töne, die unbestimmt sind, also eine unbestimmte Höhe haben, ob sie gleichwertig sind mit den richtigen Tönen. Komisch, was man da dabei alles gedacht hat. Aber die unterschiedlichen Farben von den unterschiedlichen Schlaginstrumenten, die geben natürlich etwas Zusätzliches, was die sogenannten herkömmlichen Instrumente nicht haben.
Genau, und ich finde es faszinierend, wenn du halt irgendwann mal vom Dreiviertel und Vierachtel wegkommst, dann kommst du irgendwo über Ungarn, da bist du dann schon ganz schnell bei Fünfern und Siebenern und Neunern und je weiter du weggehst, desto unverständlicher werden aus unseren Ohren oder für unsere Ohren die Rhythmen. Und für andere Kulturen oder Kulturkreise ist das so eine Selbstverständlichkeit. Es gibt auf YouTube ein Paar, zwei Männer, die Tabla spielen, also indisches Schlagzeug, die sitzen, ohne sich anzugucken, neben oder hintereinander und spielen die kompliziertesten Rhythmen hintereinander. 3 Minuten permanenter Wechsel. Also du hast nicht das Gefühl eines sich wiederholenden Taktes. Die spielen das Ding durch und sind permanent zusammen und immer zu übereinander. Also das ist faszinierend, wie weit wir eigentlich davon weg sind und wie wenig wir mit komplizierten Rhythmen wirklich zu tun haben im Vergleich zu beispielsweise Indien, wahrscheinlich
was
auch
Ägypten. Komplizierte Rhythmen, diese Rhythmen sind wahrscheinlich für sie normal. Ich habe schon sowas erlebt, du verstehst nicht, wie so zusammenspielen können, und die können aber trotzdem zusammenspielen. Da habe ich echt einen Minderwertigkeitskomplex als Dirigent. Wozu braucht man dann einen Dirigenten, wenn sie auch nicht aufeinander gucken und trotzdem zusammenspielen können? Ja. Das war natürlich für Spaß gemeint, weil sie haben eine andere Aufgabe. Aber trotzdem, es gibt auch vieles, was ein normaler Orchestermusiker, der hier sozialisiert ist und hier in einem Orchester spielt, für unspielbar hält, sofort. Und es ist plötzlich dann doch möglich. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass das möglich ist.
Es gibt doch diese Geschichte vom, das ist das damalige EG-Orchester gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das dir schon mal erzählt hatte. Das war irgendwann Ende der 80er Jahre sind die mit Zubin Mehta und dem berühmten Ravi Shankar, dem Sitar-Spieler.
Sitar hieß das, ja.
Genau, da sind die in Indien unterwegs gewesen und haben ein Konzert von Shankar aufgeführt und das sind ja alles junge Leute, die mit Sicherheit für alles Mögliche offen gewesen sind, irgendwas zwischen 18 und 24 Jahren. Und die haben in großen Stadien gespielt und sich gewundert, dass bei diesem Konzert immer mittendrin plötzlich das Publikum an bestimmten Stellen aufsprang und jubelte und gebrüllt hat, wie schön das ist. Und sie sind dann irgendwann zu Shankar hingegangen und haben gesagt, wir finden das ein schönes Stück, aber wir verstehen nicht, warum die immer an denselben Stellen plötzlich aufgesprungen sind. Ja. Und dann sagte er, ja, da bin ich von dem Raga der Morgenröte in den Raga der, keine Ahnung, Zitrusblüte gewechselt oder irgendwas, was diese westlichen primitiven Ohren nicht gehört haben. Die haben den Unterschied überhaupt nicht gemerkt. Und für das normale Volk, fürs Publikum war das völlig klar, der Meister wechselt den Raga, also den Rhythmus, der sich aber über mehrere hundert Takte erstreckt. Und das ist dann.
Was haben die Musiker dann, wir hören überhaupt keinen Unterschied.
Nein, die hören den Unterschied nicht. Und sie haben ihn bis zum Ende nicht gemerkt. Und das finde ich klasse. Das finde ich irgendwie großartig, dass man merkt, dass die westliche Musik gilt ja auch deshalb als so herrlich weltumspannend, weil sie relativ schlicht aufgebaut ist. Und wenn du in Indien guckst und siehst, dass da die Naturtonreihe irgendwo ab Nummer 23 aufwärts immer noch die einzelnen Töne unterschieden werden können, wo wir eigentlich nur Unsauberkeiten vermuten, fühle ich mich manchmal etwas unfähig.
Das ist genau das, was ich auch immer wieder gedacht habe. Ich habe also ein paar Mal im Fernen Osten dirigiert auf Tourneen und natürlich europäische Musik. Und ich habe festgestellt, dass wir uns mit fremden Kulturen viel, viel weniger beschäftigen als Japaner, Chinesen mit unserer Kultur. Mhm. Das haben wir irgendwie nicht so ernst genommen. Und da sind wir auch ein bisschen eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Ich war begeistert, wie genau das russische Publikum zugehört hat, wie wir unsere Musik gespielt haben, wie genau sie den Unterschied gespürt haben. Ich war dort auch im Kabuki-Theater voreinander. Ich habe keinen Unterschied gehört, weil ich mich damit viel weniger beschäftigt habe.
Aber ich glaube, dass dieses Phänomen ja tatsächlich auch mit dieser berühmten Meiji-Restauration zu tun hat, als der Kaiser von einem Tag auf den anderen befohlen hat, dass man sich bitte, um nicht selber kolonialisiert zu werden, der westlichen Kultur jetzt mal, wie nennt man das, sich der Kultur annehmen soll. Plötzlich wurde Frack getragen und Kinder wurden in den Westen geschickt, um dort die westliche Kultur zu lernen. Und das war ja eine ganz politische Entscheidung, weil man eben, blöd gesagt, so sein wollte wie die Kolonialherren, die links und rechts in allen Ländern bereits die Länder besetzt hatten.
Ja, gut, aber das ist das Falsche, das ist das, was ich immer wieder denke. Fremde Kulturen muss man lernen und muss man sich interessieren. Und dann hinterher kann man verwerfen, was man nicht will und behalten, was man will. Aber von vornherein sagen, dass das alles gut ist oder dass das schlecht ist, das ist die Gefahr. Ja. Das ist so, wenn ich jetzt die fremde Kultur studiere, das bedeutet nicht, dass ich diese fremde Kultur annehmen möchte und meine eigene Kultur vernachlässigen möchte. Da man die natürlich auch nicht richtig. Man muss alles kennenlernen, um zu wissen, was man brauchen kann und was man nicht und was man gefällt und was einem fehlt. Diese Weltoffenheit hat in Europa immer gefehlt.
Ja, und jetzt sind wir von Ägypten einmal um die ganze Welt gereist.
Ja, aber wir sind in Ägypten gelandet.
Herzlichen Dank, Adam.
Ja, bis morgen. Bis morgen, danke, ciao.